Investieren in Google Ads oder die generische eigene Webseite? Welches Shopsystem lässt meine Produkte in der Google-Suche am weitesten vorne erscheinen? Alle Fragen rund um SEO für E-Commerce jetzt im Passion for Business Podcast. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen SEO-Folge in unserem Podcast-Kanal. Zu Gast ist heute wieder Matthäus Michalik von der erfolgreichen SEO-Agentur Klaneo. Von daher aus Berlin, nach Berlin. Hallo Matthäus.
Hallo René, es freut mich wieder dabei zu sein.
Mich ebenso. Heute steht SEO für E-Commerce im Fokus. Matthäus, vielleicht jetzt erstmal so zur Einordnung. Welche E-Commerce-Unternehmen gibt's? An wen richten wir uns vielleicht jetzt? Einfach mal mit einem praktischen Beispiel das unterlegen.
Genau, also ich glaube, so eine Definition ist extrem wichtig, weil ich schon verschiedene Ansätze im E-Commerce sehe. Also wir können D2C-Brand sein, also Direct-to-Consumer. Wir können den direkten Vertrieb anstreben als Marke. Wir produzieren und vertreiben unsere Produkte direkt. Da gibt es viele verschiedene Beispiele. Eins der meiner Meinung nach so erfolgreichsten aus dem deutschsprachigen Raum ist Snox, die im Grunde Basic-Produkte wie Unterwäsche, wie Socken anbieten, damit auch groß geworden sind. Erst als Amazon-Business, da kommen wir später vielleicht nochmal drauf zu sprechen, wo macht eigentlich Suchmaschinenoptimierung Sinn? Über was für Systeme sprechen wir hier? Und die sind über die Jahre eben auch zu einer eigenen Marke geworden. Aber ganz klar, das ist eine D2C-Brand, der definitionshalber. Dann haben wir klassische Marken, wie vielleicht ein Bose, wie ein Adidas oder Nike, die natürlich über Handelswege vertreiben, mittlerweile auch online und E-Commerce-affin sind, eigene Online-Shops haben, aber häufig doch Schuhe oder Lautsprecher, Kopfhörer dann über Mediamarkt, Cyberport, Intersport und Co. vertrieben werden. Und dann der eigentliche Retail, also der E-Commerce-Retail, das ist im Grunde ein Händler, der viele verschiedene Marken führt. Das kann ein kleiner Händler sein, sagen wir mal spezialisiert auf Kaffeemaschinen. Das kann aber auch ein großer Player sein wie ein Mediamarkt und Saturn, die sich auf Elektroprodukte spezialisiert haben. Und heute in der Folge wollen wir anhand von Beispielen, wir nehmen gerne den Kaffee-Online-Shop als Beispiel, so ein bisschen mal zu erklären, wie funktioniert eigentlich die Suchmaschinenoptimierung im E-Commerce und worauf sollten wir hier Acht geben.
Genau, also der Fokus, du hast ja zwar die großen Marken genannt, die operieren natürlich mit einem einerseits ganz anderen Budget und auch mit einer ganz anderen Power dann dahinter, aber wenn ich ein Unternehmen gründen möchte, Kaffeemaschinen oder auch Kaffee einfach online vertreiben möchte, sei es eine Eigenmarke oder sei es, dass ich einfach tolle Maschinen irgendwie aus Italien importiere und dann hier quasi online weiterverkaufe oder dass ich wie im Beispiel von Snox irgendwie eine Kosmetik-Brand aufbauen möchte oder eben eine Bekleidungsbrand und da im E-Commerce unterwegs sein möchte. So, das ist so ein bisschen der Fokus heute. Das ist ja gerade das Thema schon aufgemacht. Ich kann im E-Commerce verschiedene Vertriebswege nutzen. Also ich kann auf Amazon verkaufen, ich kann auch auf Etsy verkaufen oder ich versuche eben auf Google gute Rankings zu erzielen, weil ich dort im Prinzip meine User abholen möchte. Fokus heute, SEO für das Ranking in den Suchmaschinen wie Google und Bing. Amazon ist nochmal was ganz anderes, oder?
Genau, ist im Grunde auch ein Suchalgorithmus, hat aber natürlich andere Faktoren. Da geht es eben bei Amazon sehr stark um Produktnamen, um Bullet Points, Beschreibung. Wie präsentiere ich mein Produkt? Wie bekomme ich Bewertung für mein Produkt? Also im Grunde ein eigenes Suchsystem, was nach eigenen Kriterien funktioniert. Wenn wir heute über SEO für E-Commerce sprechen, sprechen wir über Google als zentrale Suche. Mhm. Natürlich ist Bing hier nicht zu vernachlässigen, aber im deutschsprachigen Raum eben eine ganz, ganz kleine Instanz. Google ist hier der Monopolist. Das bedeutet, die meisten Nutzer, wenn sie nach einem Produkt suchen, starten sie bei Google oder bei Amazon. Aber heute konzentrieren wir uns auf das ganze Google-Universum.
Genau. Daher aber nochmal grundlegend die Frage, warum denn eigentlich diesen ganzen SEO-Hustle dann? Warum schalte ich nicht einfach Google Ads, kaufe mir die Nutzer also ein und fertig?
Genau, das ist eine zentrale Frage. Ich glaube, eine Frage, die jeder Unternehmer sich stellen muss. Gebe ich Geld aus, um Nutzer zu erreichen oder versuche ich eben in meine eigene Webseite zu investieren? Wenn man sich die Klickpreise über die letzten Jahre anschaut, sieht man schon sehr stark, dass diese auch weiter steigen. Immer mehr Unternehmen bieten mit, um Klicks zu bekommen. Also das Google Ads Prinzip ist immer im Markt Angebot und Nachfrage. Wenn ich eine hohe Nachfrage habe nach Anzeigen, dann wird auch der CPC steigen. Das bedeutet perspektivisch wird der Kanal immer teurer. Und wenn ich meine Prozesse nicht gut im Griff habe, kann es auch eben sehr wohl sein, dass der erste gekaufte Nutzer bei weitem noch nicht ROI-positiv ist. Das heißt, ich gebe mehr aus, als dass ich einnehme mit dem Nutzer. Ich glaube, es gibt auch Aussagen von großen Online-Pure-Playern, die dann sagen, okay, erst nach dem 1,5. Kauf ist eigentlich der Kunde für mich relevant, weil er eben mehr Umsatz generiert, als er mich gekostet hat als Neukunde. Mhm. Und das muss man im Hinterkopf behalten. Natürlich macht es schon Sinn, wenn man sagt, man hat ein neues Produkt, das ist vielleicht innovativ, man will es erstmal ausprobieren, mit Google Ads zu beginnen, um einfach zu schauen, haben wir einen guten Marketing-Fit oder auch Market-Fit an sich und dann in die eigene Webseite zu investieren, weil perspektivisch alles, was wir auf der Webseite tun, in Inhalte zu investieren, in die Technologie zu investieren, ist ja etwas, was uns niemand wegnehmen kann. Bedeutet, wir können da langfristig mit guten Rankings eigentlich schon planen, wenn wir unsere Hausaufgaben richtig erledigen. Und das ist eher eine Investition und eben kein Media-Budget, wie das bei Google Ads der Fall ist. Bedeutet, bei Google Ads, wenn wir die Anzeigen abschalten, haben wir keinen Traffic. Im SEO, wenn wir sagen, es passiert irgendwas, wir können da nicht weiter investieren in unsere Webseite, haben wir trotzdem den Status quo, den wir häufig über Wochen und Monate halten können, ohne weiter zu investieren.
Also Ads im Prinzip kurzzeitiges Feuer, wenn man so möchte. Da kommen dann zwar Besucher rauf, es wird aber immer teurer, weil der Wettbewerb dort natürlich sich auch immer weiter intensiviert. Insofern wird es immer schwieriger, mit den Nutzern dann auch Geld zu verdienen. Conversion ist dann ein großes Thema. SEO also eher die Investition in die eigene Website, um langfristig organisch die Besucher zu erreichen. Und im Endeffekt wahrscheinlich auch für den Brandaufbau, also den Aufbau der Marke, viel wichtiger, da im Prinzip Content zu produzieren und positiv aufzufallen, um die Marke aufzubauen.
Genau, genau. Also letztendlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass man Google Ads nicht schalten sollte. Das ist jetzt quasi, glaube ich, so der falsche Rückschluss, sondern man muss sich halt bewusst sein, dass man immer zahlen wird und man sich eben nicht ein eigenes Asset aufbauen kann, was im SEO der Fall ist. Das heißt, idealerweise nutzen wir eben beide Möglichkeiten, weil das Interface für den Endkonsumenten ist ja das gleiche. Jemand kommt zu Google, sucht nach einem Produkt. Entweder er klickt auf eine Anzeige, das kann eine Textanzeige sein, das kann eine Produktanzeige sein, oder er wird auf das organische Ergebnis klicken. Und deswegen ist es auch so ein Synergiethema, dass wir beide Kanäle idealerweise für uns am besten aussteuern.
Mhm. Wir haben ja schon ein paar Folgen rund um das Thema SEO für Webseiten gehabt. Wo liegen die wesentlichen Unterschiede zwischen, ich mache SEO für meine, sagen wir mal, Marketingagentur, oder ich habe eine Content-Seite, wo ich viele Infotexte platziere, versus ich habe jetzt einen Shop mit vielen Kaffeemaschinen oder eben Bekleidung. Wo liegen die Herausforderungen? Was sind die Unterschiede?
Genau. Meiner Meinung nach ist E-Commerce SEO bei weitem komplexer, weil wir eben über sehr viele Produkte, in der Regel sehr viele Produkte sprechen. Wir sprechen über verschiedene Kategorien, über Filterung nach Preisen, über Filterung nach Bewertung vielleicht, Filter nach Farben und Stoffen und Ausprägungen des Produkts. Das heißt, wir haben ein viel komplexeres System, auf das wir optimieren. Und wir sprechen eben nicht nur von 100 Unterseiten, wenn wir sagen, wir haben irgendwie einen Dienstleister oder eine Markenagentur oder was wir auch, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge hatten über den Holzhandel. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie ein Holzhändler bin, dann habe ich eben sehr, sehr wenige Unterseiten. Das ist halt weniger komplex. Bei einem E-Commerce haben wir durch die Begebenheiten der Filterung, der Pagination, der Anzahl an Produkten ein viel größeres, viel größere Komplexität, die dann eben auch bedacht werden muss bei der Optimierung. Ja, also wie gehe ich eigentlich mit einer Pagination um? Wie gehe ich mit Varianten von einem Produkt um? Also klassisch in der Kosmetik gibt es vielleicht irgendwie 20 Milliliter, 40 und 60 Milliliter, aber im Grunde das gleiche Produkt. Im Fashion-E-Commerce kann das dann zum Beispiel die Größe sein. Und wenn wir über Kopfhörer sprechen oder Kaffeemaschinen, dann ist es vielleicht sogar die Farbe der Kaffeemaschine oder des Kopfhörers, die dann die Variante darstellt. Das heißt, da müssen wir auch überlegen, wie können wir damit umgehen und auch mit Filtern. Also wie gehen wir damit um, wenn jemand nach einer schwarzen Kaffeemaschine sucht oder jemand sucht nach einer weißen Kaffeemaschine. Wie schaffen wir es, auch diese Suchintention, diese Suche zu befriedigen und unsere Produkte, die wir im Onlineshop führen, auch entsprechend zu präsentieren?
Ich würde ja hoffen, dass mir das entsprechende Shop-System, was ich einsetze, da schon einen guten Instrumentenkoffer mit an die Hand gibt, damit dann mein Online-Shop auch suchmaschinenoptimiert ist. Ist das so? Beziehungsweise worauf sollte ich sonst bei der Auswahl von so einem Shop-System, weil in der Regel baue ich ja einen Shop nicht komplett selber, sondern ich nutze ein Shop-System.
Es gibt sehr viele gängige Shop-Systeme. Es gibt Shop-Systeme, die bauen auf WordPress auf, wie WooCommerce. Es gibt Pure-Player wie Shopware oder Shopify. Es gibt große Lösungen wie zum Beispiel Spryker oder Intershop. Das heißt, es ist ein sehr, sehr großer Markt, je nachdem, wie groß mein Unternehmen ist, wie groß mein Produktportfolio ist, gibt es eben Vor- und Nachteile. Dennoch sehen wir, dass nicht jedes Shop-System SEO von null auf mitdenkt oder einfach perfekt ausgesteuert ist. Das heißt, ich muss es trotzdem noch, sagen wir, richtig konfigurieren bzw. wissen, was darf eigentlich indexiert werden, was darf nicht indexiert werden, wie gehe ich mit Parameter-URLs um, etc. Das bedeutet, ich würde sagen, die Grundfunktionen sind schon vorhanden, aber die letzte Meile muss man dann doch selbst gehen. Und hier sehen wir eben auch, dass es nicht out of the box immer funktioniert. In der Regel, wenn wir uns so Shop-Systeme anschauen, was können heutige Shop-Systeme schon lösen? Meistens die einfachen Sachen wie Title Description sind pflegbar auf Kategorieebene, auf Produktdetailebene. Ich kann eigene Content-Seiten anlegen. Ich kann häufig Kategorien mit Content ausstatten. Das wären eigentlich so die Grundfunktionalitäten, die ein Shop-System mit sich bringen sollte. Also, dass ich eben die Möglichkeit habe, Content zu pflegen, weil Content ist und bleibt ein wichtiges Kriterium, wenn es um die Suchmaschinenoptimierung bei Google geht, aber auch die Konfiguration, wie die Filter geschaffen sind. Also wenn man sich so anschaut, Online-Shops, und man filtert verschiedene Optionen, man filtert die Größe und die Farbe und vielleicht irgendwie noch die Marke, dann sehen wir häufig so Parameter-URLs. Und diese URLs können teilweise ins Unermessliche hochskaliert werden, weil eben ganz viele verschiedene Variationen zu finden sind. Also wenn wir es einfach als einfaches Beispiel nehmen bei den Kaffeemaschinen, wir haben irgendwie 3 Marken, wir haben 5 Farben und wir haben 2 Arten, einmal Espresso und einmal Vollautomaten, dann hätten wir 3 × 5 × 2 Variationen der URLs, die kombinierbar sind. Und wir müssen eben sicherstellen, dass der Google-Bot sich in diesen Variationen nicht verliert. Mhm. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, je nachdem, wie das Shop-System konfiguriert ist, dass die Filter zwar für den Nutzer erreichbar sind, aber nicht von Google als eigentliche URLs wahrgenommen werden. Das bedeutet, man maskiert im Grunde die Optionen. Das sieht man auch, je größer der Shop wird, desto relevanter wird das. Also ganz große Shops wie in Kaufland.de, wie in Bauer.de, die müssen sowas sozusagen nutzen, diese Möglichkeit, um diese Maskierung von Filteroptionen, um das Maximum aus ihrem Crawling der Seite zu erhalten. Vielleicht nochmal kurz einen Exkurs, was bedeutet Crawling?
Wollte gerade nachfragen, ja.
Genau. Google gibt im Grunde jedem Webseitenbesitzer eine gewisse Zeit an Rechenpower, die genutzt wird, um eine Seite zu besuchen. Bedeutet, je länger meine Seite lädt, desto weniger Seiten kann Google besuchen. Und je mehr Seiten ich habe, die nicht relevant sind für eigentlich ein gutes Ranking oder für die Nutzer aus der Suchmaschine, desto mehr Zeit wird verschwendet auf Seiten, die eben nicht zum Ziel führen. Das heißt, die Optimierung des Crawling-Budgets ist ein zentrales Element der Suchmaschinenoptimierung. Bedeutet, idealerweise präsentiere ich dem Google-Crawler, also Google an sich, die Seiten, die für mich am wichtigsten sind. Also wie klassisch auf einem silbernen Tablett serviert. Wir haben die Startseite, wir haben die wichtigsten Kategorien, vielleicht haben wir noch ein paar Service-Seiten und alles, was eben nur eine Sortierung nach Preis ist, eine Sortierung nach Bewertung oder vielleicht sogar auch eine Sale-Filterung, die eben nicht gesucht wird über die Suche. Keiner sucht oder sehr unwahrscheinlich wird nach Sale schwarze Kaffeemaschine gesucht oder schwarze Kaffeemaschine Sale. Dann kann ich eben dafür sorgen, dass Google sich nur auf die wirklich relevanten Seiten konzentriert und diese häufiger besucht, anstatt sich in einem, sagen wir mal, Konstrukt an Filterseiten zu verlieren.
Ja, das heißt, also um das Beispiel mit der Kaffeemaschine nochmal aufzugreifen, ich möchte ja für beispielsweise die Suchkombination Espresso-Maschine 2 Personen italienisch oder was auch immer ranken. So, und nicht dann im Prinzip so, und jetzt kann ich quasi Google eine Landingpage dafür anbieten und nicht im Prinzip, so wie du es ja vorhin mal durch multipliziert hast, weil klar, die Kaffeemaschine gibt es dann noch in X Ausprägung, aber ich kann und ich sollte nicht im Prinzip Google 10 verschiedene Varianten anbieten, weil dann wird der Crawler wertvolle Zeit verlieren und im Endeffekt stehen die Seiten auch vermutlich in Konkurrenz, weil ich auch nicht jede Seite individuell mit Content befüllen werde.
Genau, das ist richtig. Wir müssen eben schauen, dass wenn wir unsere Aktivitäten in der Suchmaschinenoptimierung auf unseren Shop konzentrieren, dass wir uns wirklich auf die Inhalte konzentrieren und die Kategorieoptionen konzentrieren, die auch wirklich nachgefragt werden. Mhm. Und auch hier nochmal ganz klar, der Nutzer steht hier im Fokus. Ich hatte erst gestern ein Gespräch, ganz spannendes, zum Thema Tennisschläger. Jetzt mal ganz abseits von der Kaffeemaschine. Und es gibt wirklich die Suchen nach Tennisschläger Damen oder Damen-Tennisschläger, Tennisschläger Frauen, wobei Tennisschläger eher unisex sind. Ja, das heißt, es gibt eigentlich keine Definition nach Männern und Frauen in diesem Aspekt. Mhm. Und man sieht aber trotzdem, dass Suchende nach dieser Ausprägung suchen. Das bedeutet, wenn ich ein Online-Shop bin für Tennisbekleidung und Tenniszubehör, macht es trotzdem Sinn, auch wenn es eigentlich aus der Produktwelt keinen Sinn ergeben würde, für den Nutzenden eine Seite zu schaffen, um dort die Tennisschläger anzuzeigen, die vielleicht besonders leicht sind, eine bestimmte Farbe haben, eine bestimmte Größe haben, weil eben die Suchintention vorhanden ist. Das heißt, alles, was wir tun, wenn wir einen Onlineshop optimieren, optimieren wir im Hinblick auf den Suchenden und wie dieser sucht. Bedeutet, die Ausprägung bei der Kaffeemaschine sucht wirklich der Nutzer nach Farben, sucht er oder sie nach Anzahl der Personen. Es ist ein Vollautomat, es ist ein Kapselautomat etc. pp. Das heißt, diese initiale Aufgabe, die in der Suchmaschinenoptimierung unabhängig vom Unternehmen stattfindet, ob es jetzt E-Commerce ist, ein Dienstleister oder ein Freelancer, ist im Grunde dieses Verstehen der potenziellen Zielgruppe. Mhm. Wie nutzt die potenzielle Zielgruppe die Suche, um das Produkt oder das Unternehmen zu finden, was ich darstelle. Und da ist eben diese Keyword- und Content-Strategie entscheidend. Ja. Aber da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen, wie man da am besten vorgeht.
Ja, lass uns nochmal ganz kurz abschließen. Wenn ich eben jetzt bei der Auswahl meines Shop-Systems bin und mir im Prinzip anschaue, was leistet das Shop-System, das vielleicht auch nochmal mit anderen vergleiche. Wenn du jetzt nochmal ganz kurz sagst, aus SEO-Sicht, was muss unbedingt gegeben sein? Also damit ich wirklich vorher schon mal, bevor ich jetzt mir die ganze Mühe mache, den Shop anlege, alle Produkte einpflege und dann sehe, nach 3 Monaten mein Ranking kommt nicht vom Fleck. Also auf welche Funktionalitäten muss ich unbedingt achten?
Genau. Ich versuche das in die wichtigsten Aspekte runterzubrechen. Also meiner Meinung nach ein wichtiger Aspekt ist, dass das Shop-System auch ein CMS hat. Das bedeutet, ich muss Inhalte pflegen können auf der Startseite, auf der Kategorieseite, auf der Produktdetailseite, vielleicht auch sowas wie Service-Seiten oder Landing-Pages, wo ich dann zum Beispiel erkläre, wie kann ich eine Kaffeemaschine entkalken, dass man eben sagt, man will dem Kunden nicht nur ein Produkt verkaufen, sondern auch das Erlebnis mitbieten und eben auch Hilfestellung bieten. Das wäre eigentlich so die wichtigste Voraussetzung. Wenn wir über Content sprechen, sprechen wir natürlich über den Titel, die Description. Idealerweise sind die Kategorien oder die Produkte haben sprechende URLs. Das heißt, wir können die Kategorien als URL so benennen, wie wir das gerne hätten. Mhm. Dann natürlich die Möglichkeit, auch einzelne Seiten auf No-Index zu setzen. Sehen wir auch immer wieder, dass Shop-Systeme es nicht ermöglichen, bestimmte Seiten oder auch Optionen auf No-Index zu setzen. Dann natürlich das ganze Thema Filterung. Ich glaube, über einen Podcast das zu vermitteln, ist relativ schwierig. Aber man sollte eben sicherstellen, dass die Filteroptionen nicht ins Unermessliche gehen und ganz viele Unterseiten generieren, sondern eher in der Regel ist es über einen Ajax-Aufruf, dass quasi über Ajax die Inhalte geändert werden oder auch über einen Post-Redirect-Get-Pattern. Das ist jetzt halt sehr, sehr technisch, aber man muss eben sicherstellen, dass die Filteroptionen uns dann nicht eine Fülle an URLs generieren durch eben alle Kombinationen. Mhm. Und ich würde auch sagen, wenn wir über einen großen Shop sprechen, der auf einer Kategorieseite eine Pagination hat, dass wir auch sicherstellen, dass die Pagination richtig konfiguriert ist. Also auch hier empfiehlt Google zum Beispiel ab der 2. Seite die Pagination auf No-Index zu setzen, weil natürlich jemand, der nach einer schwarzen Kaffeemaschine sucht oder Kaffeevollautomaten sucht, sollte auf der 1. Seite unserer Kategorie landen und nicht auf der 3., 4. oder 10. Das heißt, ab der Paginationsseite 2 stellen wir die Seite auf No-Index und idealerweise auch der Content, den wir produzieren, der ist eigentlich nur auf der 1. Seite der Pagination zu finden und nicht auf den fortfolgenden. Mhm. Das sind solche Themen, auf die man achten sollte. Auch was wichtig zu beachten ist, was man immer wieder sieht, ist, wie sich die URL-Struktur der Produkte gestaltet. Also wird das Produkt im Grunde abhängig von der Kategorie ausgespielt oder ist es in einem eigenen Verzeichnis, wie zum Beispiel /Produkte, / und dann eine Produktname. Das hatte ich immer wieder bei Shopify gesehen, dass teilweise, wenn ich ein Produkt über verschiedene Kategorien anbiete, also ich habe zum Beispiel die Kaffee-Vollautomaten einmal auf der Markenseite, einmal auf der Kaffee-Vollautomaten an sich und einmal vielleicht auf der Landingpage schwarze Kaffeemaschinen, dass dann sozusagen das Produkt über verschiedene URL-Pfade erreichbar ist, was wiederum zu Duplicate Content führen kann.
Ja, das heißt, das ist nicht gut, ja.
Es gibt viele, viele verschiedene Aspekte. Ich glaube, von Grund auf ist es gar nicht immer möglich, das auch auszuschließen, dass man wirklich ein Shopsystem findet, was alles abdeckt. Natürlich macht es halt Sinn, sich auch andere Referenzen anzugucken zu einem bestimmten Shopsystem, weil es gibt einfach so viele Shopsysteme, die kann man, glaube ich, in der Fülle gar nicht alleine prüfen. Man muss einfach schauen, was für ein Businessmodell habe ich, was ist eigentlich meine Zielgruppe, was ist auch vielleicht wichtig für mein ganzes Backend, also was ist mein Warenwirtschaftssystem, über welche Kanäle verkaufe ich, verkaufe ich auch über Marktplätze, dann ist eine Marktplatzanbindung zum Beispiel ganz, ganz entscheidend. Und das sind eben auch Faktoren, die abseits von SEO auch in die Entscheidungsfindung einfließen sollten, wenn ich mich für ein Shopsystem entscheide.
Ja, also es stimmt, es ist unglaublich, also klingt unglaublich komplex. Ich glaube, die wesentliche Botschaft ist, bei der Wahl einfach ein bisschen Zeit zu investieren, weil das setzt oder legt einfach die Grundlagen für die Positionierung später. Hast du entweder 2-3 Shop-Systeme, wo du sagst, die sind ziemlich gut, oder 2-3 Shops, bei denen sich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal angucken können, wie das aus SEO-Sicht gut umgesetzt ist quasi?
Also ich würde sagen, Shopify kann funktionieren, wenn man es richtig konfiguriert. Es gibt auch die Möglichkeit, mit Plugins zu arbeiten. Jetzt direkt auf Anhieb einen Shop zu nennen, fällt mir schwer, suche ich gerne raus, packe mir dann nochmal in die Shownotes, dass wir sagen, was ist es zum Beispiel als Beispiel für einen guten Shopify-Shop. Dann gibt es natürlich auch als große deutsche Plattform Shopware, die sich auch über die letzten Jahre stark entwickelt hat. Aber es gibt natürlich auch so klassische Player, die es seit Jahren auf dem Markt gibt, wie Magento. Ich glaube, Magento gehört nicht sogar mittlerweile zu Adobe, bin mir gar nicht so sicher. Aber die gibt es auch schon lange auf dem Markt und da funktioniert eben Suchmaschinenoptimierung auch vernünftig, wenn man es richtig angeht. Also ich würde sagen, das Shop-System ist gar nicht so entscheidend, weil für das, was das Shop-System nicht von Werk aus unterstützt, gibt es entweder Plugins oder man kann auch selbst mitentwickeln.
Okay, ja.
Deswegen würde ich ja, klar, mitentwickeln ist halt wieder so ein Thema. Aber ich würde sagen, so die großen gängigen Shop-Systeme können es leisten.
Okay.
Wenn wir dann wirklich über sehr, sehr große E-Commerce-Player sprechen, dann kommen halt Plattformen wie SAP, wie Hybris dazu, wie Spryker, die mittlerweile auch sich umbenannt haben. Nee, Spryker gibt's, heißt immer noch Spryker, aber es gibt die App About You Cloud-Lösung als E-Commerce, nennt sich mittlerweile Scale. Das heißt, man sieht eben auch, dass zum Beispiel bei dem Konzept von About You, dass im Grunde man aus einem E-Commerce-Unternehmen nochmal ein Software-Unternehmen gegründet hat, indem man die eigene technologische Plattform zur Verfügung stellt. Ja? Mhm. Natürlich ist es dann auch wiederum eine Budgetfrage. Ich denke, wenn es wirklich zum Start sein soll, dann eben so ein Shopify oder so ein WooCommerce, was halt sehr, sehr günstig ist. Und wenn es halt irgendwann skaliert und größer wird, dann sind es halt die richtig großen Systeme, die dann halt eben nicht nur SEO beachten, sondern im Grunde der ganze Rattenschwanz, der bei E-Commerce mit dranhängt, auch dann eben gut lösen. Aber ich würde sagen, aus unseren Projekten, es gibt da jetzt keinen Favoriten, den ich nennen würde, dass man sagen würde, das ist das bestmögliche E-Commerce-System, sondern schon vieles gesehen. Ja. Schlechte Konfiguration und gute Konfiguration. Deswegen ist es halt hier pauschal zu beantworten extrem schwierig.
Ja. Also da vielleicht auch dann der Appell, Unterstützung zu holen beim Aufsetzen von so einem Shop in der richtigen Konfiguration, damit dann einfach alles gut läuft und laufen kann. Und jetzt ist ja schon ein paar Mal der Name Snox gefallen. Da würdest du sagen, wer da einfach mal raufguckt, um zu sehen, wie filtern die, wie kategorisieren die, wie bauen die ihre Content-Seiten, das wäre ein gutes Beispiel.
Genau, die sind sicherlich ein gutes Beispiel, auch im Hinblick, dass sie nicht nur sozusagen Produkt verkaufen, sondern sie bauen auch eine Marke drumherum. Ich glaube, das ist ganz, ganz spannend. Mhm. Also sie verlassen sich jetzt nicht nur auf die generischen Begriffe, jemand sucht nach einer Unterhose, jemand sucht nach Sneakersocken, sondern die bauen eigentlich eine Marke auf, dass eben irgendwann jemand anfängt, nach Snocks zu suchen, statt nach Sneakersocken, weil eben dann aus Snocks das Synonym wird für Sneakersocken. Ich glaube, das ist eigentlich das Ziel jeder D2C-Brand, dass man eigentlich der Gattungsbegriff wird, wie zum Beispiel das Tempo bei Taschentüchern. Mhm. Und genau, da ist halt dann eben nicht nur SEO und E-Commerce oder SEO im E-Commerce-Kontext wichtig, sondern auch der ganze Markenaufbau. Aber ich kann sagen, dass Snocks schon da als Paradebeispiel genutzt werden kann, wenn man sich mal so anschaut, wie E-Commerce eigentlich funktionieren kann.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Kommen wir von der Technik zum Schreiben. Keyword- und Content-Strategie für E-Commerce ist ja generell wichtig für jede Online-Positionierung, aber vielleicht warum nochmal speziell für E-Commerce und wo liegen da nochmal die Besonderheiten?
Genau, ich denke, das ist mit die wichtigste Aufgabe, um wirklich zu verstehen, wie man seine Kategoriestruktur oder seinen Shop auch komplett aufbaut. Man muss halt die Zielgruppe verstehen, man muss auch verstehen, was versteht Google unter einzelnen Begriffen. Und da habe ich auch ganz klare Beispiele, um das ein bisschen verständlicher zu machen, auch im Podcast. Also wenn wir jetzt sagen, wir sind ein Online-Shop für Gastronomieprodukte. Mhm. Und natürlich wäre es halt schön, für das Thema Kühlschrank zu ranken, was aber als Gastro-Versender utopisch ist, weil einfach die Zielintention eine ganz andere ist. Ja. Das heißt, jemand, der nach Kühlschrank sucht, erwartet einen Kühlschrank für zu Hause. Es kann ein Bosch-Gerät sein, es kann ein Liebherr-Gerät sein. In der Regel ranken dann halt eben große E-Commerce-Player wie Amazon, Otto, vielleicht auch Mediamarkt und Co. Und ich als Gastroversand habe eigentlich gar keine Chance, weil ich nicht das perfekte Produkt habe, weil ich richte mich natürlich an Gastronom. Mhm. Das bedeutet auch, nicht das höchste Suchvolumen ist das Relevanteste, sondern das Suchvolumen, was am besten mein Produkt beschreibt. Das bedeutet eben auch hier im Hinblick auf Gastro-Kühlschrank sind wir als Gastroversender viel besser bedient, als nur auf Kühlschrank zu gehen. Aber wenn wir dann sagen, okay, Gastro-Kühlschrank verstanden, idealerweise optimieren wir auf alles, was mit Gastro zu tun hat oder Profi-Geräte zu tun hat, das ist relativ einfach. Was aber dann nochmal spannender wird, wenn es Begriffe gibt, die nicht Gastro oder Profi enthalten, aber trotzdem sich an meine Zielgruppe richten. Schönstes Beispiel ist eigentlich Getränkekühlschrank. Ja, Getränkekühlschrank. Ich bezweifle, dass die meisten Hörer sich einen Getränkekühlschrank zu Hause hinstellen werden. Außer sie haben vielleicht irgendwie einen Hobbykeller oder einen Partyraum. Da mag das Anwendung finden, aber in der Regel ist ein Getränkekühlschrank eigentlich ein Gastrogerät. Jemand hat ein Büro, hat einen Laden, eine Bar, ein Restaurant und sucht nach einem Getränkekühlschrank. Und da sieht man eben zum Beispiel auch, Getränkekühlschrank, obwohl das gar keinen direkten Bezug mit Gastro oder Profi im Begriff hat, ranken dort eher die Gastro-Versender, weil Google eben hier ganz klar versteht, jemand, der nach Getränkekühlschrank sucht, ist sehr wahrscheinlich aus der Gastronomie oder Hotellerie und sucht nach einem Standgerät für seine Getränke. Und da ist es eben dann extrem wichtig, bei dieser Keyword- und Content-Strategie zu verstehen, welche Begriffe beschreiben eigentlich, was ich anbiete. Und nicht immer nur mit dem bestimmten Nischenkontext. Das bedeutet eben, Kühlschrank ist nicht relevant für einen Gastroversender, aber Glaskühlschrank oder Getränkekühlschrank ist dann viel relevanter und darauf macht es auch wiederum Sinn zu optimieren. Das heißt, es ist immer sehr, sehr wichtig, die Sprache der Kunden zu sprechen. Und ein anderes Beispiel, was ich auch ganz spannend finde, es ist auch immer wichtig, die Sprache der Kunden zu sprechen und nicht, wie man es eigentlich aus dem Fachtermini benennen würde. Mhm. Ja, also gestern hatte ich auch wiederum dieses Gespräch mit dem Tennisversender und es gibt eine Kategorie, die heißt Tennisschuhe, Teppichschuhe, also im Grunde für die Halle. Mhm. Und man sieht eben sehr stark, dass Nutzer viel stärker nach Tennisschuhe Halle suchen oder Hallentennisschuhe als nach Teppichschuhen oder Tennisteppichschuhen. Ja, dann sieht man halt eben, dass es eben den Nutzer besser abholt, da der Nutzer im Grunde anders sucht. Und das ist halt eben wichtig zu verstehen. Wie optimieren wir unseren Shop immer auf den Konsumenten, auf die Suchenden und eben nicht, wie das eigentlich aus der, sagen wir mal, aus unserem Produkt Information Management bekommen, also aus dem PIM heraus bekommen, sondern wir müssen die Sprache der Kunden sprechen. Und umso wichtiger ist es wirklich, diese Keyword- und Content-Strategie auszuarbeiten, um zu verstehen, was sind eigentlich Begriffe, die ich auf die Startseite optimiere, was sind Begriffe, die ich auf einer Kategorieseite optimiere, wie gliedere ich Kategorieseiten. Auch ein schönes Beispiel, was sehr, sehr facettenreich ist aus dem E-Commerce, vielleicht jetzt nicht unbedingt für jeden Online-Shop anwendbar, aber das ganze Thema Bekleidung ist, glaube ich, mit so das facettenreichste, die facettenreichste Branche, die es gibt. Da wird nach Farbe gesucht, nach Größe, nach Stoff, nach Anlass, nach Jahreszeit, nach Marke. Und so ist es halt extrem wichtig, auch seine Kategoriebaum zu strukturieren. Ja, also wenn wir jetzt bei der Bekleidung bleiben, mein Paradebeispiel, was ich immer so aufzeige, auch in Vorträgen, ist das ganze Thema Kleider und Damenkleider. Ich glaube, das ist so die facettenreichste Kategoriestruktur im E-Commerce, im Fashion-E-Commerce. Und es gibt klar natürlich Kleider und Damenkleider, dann gibt es natürlich nach Farbe schwarze Kleider, schwarze Damenkleider, nach dem Stoff wie Leinenkleider oder Baumwollkleider. Es gibt den Anlass, sowas wie Abi-Ballkleid, Abschlussballkleid, Silvesterkleid. Und man sieht halt eigentlich, können es immer wieder die gleichen Produkte sein, aber jemand, der nach einem Abi-Ballkleid sucht, erwartet eben eine Landingpage, wo draufsteht, hier ist unsere Auswahl an Abi-Ballkleidern. Und jemand, der nach einem Silvesterkleid sucht, obwohl es vielleicht die gleichen Produkte sind, weil es eben eher elegante Kleider sind, erwartet eine Landingpage mit Silvesterkleidern. Und das sind halt einfach andere Suchintentionen. Oder auch das ganze Thema nach Weihnachtskleider, Winterkleider, die vielleicht einfach auch Baumwollkleider sind, ein bisschen dicker von den Materialien. Mhm. Und Sommerkleider können auch wiederum Leinenkleider sein. Ja, das heißt, man sieht hier, dass es alles miteinander irgendwie verknüpft ist, aber der Nutzer oder die Nutzerin anders sucht und somit wir anders diese Suchanfrage bedienen müssen mit einer dedizierten Kategorie. Und das ist eigentlich das, was ich häufig bei E-Commerce-Projekten vermisse. Man hat dann eben eine Kategorie XYZ, aber die ganzen Facetten drumherum, die werden gar nicht bedacht. Mhm. Und natürlich können wir mit einer Sneaker-Kategorie nicht für schwarze Sneaker ranken oder für weiße Sneaker, weil natürlich der Wettbewerb immer eine bessere Landingpage bietet. Wir hatten am Anfang des Podcasts auch über das ganze Thema Tennisschläger gesprochen, wo es auch nach Tennisschläger-Damen gesucht wird, obwohl es eigentlich keine Kategorie an sich ist. Aber das ist dann etwas, wo wir sagen, der Nutzer sucht danach, der Nutzer erwartet eine Auswahl für Schläger, die für Damen gedacht sind oder für Damen ideal anzuwenden sind. Dann brauche ich auch dafür eine Landingpage. Mhm. Und eben kann mich nicht darauf verlassen, dass ich mit der Tennisschläger-Landingpage eben Herren und Damen gleichzeitig bedienen und abholen kann.
Und das heißt, ich habe ja mein Sortiment, was ich quasi vertreiben möchte, schau dann aber in erster Linie erstmal danach, was sucht mein potenzieller Kunde. So, ne? Gehe also ins Keyword-Tool, in den Keyword-Planner oder nutze irgendein anderes Tool, um tatsächlich erstmal rauszufinden, was gibt der Nutzer ein, um daraufhin dann eine Landingpage zu bauen, mit Content zu bestücken und dort wiederum in guter Art und Weise meine Produkte aus dem Shop vorzufiltern, einzubauen, also eben schwarzes Abi-Kleid oder falls das eben wirklich ein großes Suchvolumen hat, das dann eben auch zu bestücken mit schwarzen Kleidern, die für den Abi-Ball geeignet sind. So, und kann so im Prinzip vielleicht auch gegen größere Marken, gegen größere Shops über den Content eine bessere Positionierung erhalten, wenn ich eben genauer weiß, und auch besser abbilde, was meine Nutzer oder was meine Kunden suchen tatsächlich. Das ist ganz spannend. Ich habe Getränkekühlschrank parallel auch mal gegoogelt. Anderes Keyword scheint Flaschenkühlschrank auch zu sein dafür. Also noch eine schöne Alternative. Und was halt auch ganz spannend ist, was vielleicht helfen kann, ne, um einzuordnen, bin ich in der richtigen Zielgruppe unterwegs. Die Anzeigen, die man dort sieht, also wir hatten ja vorhin auch das SEA-Thema am Anfang, gehen eben ganz gezielt dann auf Gastronomie und Gewerbe ein, ne? Weil du siehst dann Anzeigen eben nicht von Otto und oder von irgendeinem anderen klassischen Online-Shop, sondern von Gastro Hero, der eben sagt, Top-Getränke-Kühlschränke für Gastronomie und Gewerbe. Also auch die Anzeigen, die bei den Keywords, die ich halt vielleicht dann prüfe, die dort dann ausgespielt werden, können mir einen Hinweis darauf geben, bin ich im richtigen Bereich unterwegs, ne?
Genau. Genau.
Im Hinblick auf meine Zielkunden.
Genau, ich denke, das ist auch immer wichtig, sich mal die Suchergebnisse anzuschauen. Also wer ist wirklich unsere Konkurrenz und was wird eigentlich bei einem bestimmten Thema ausgespielt? Mhm. Und können wir mit dieser Konkurrenz da auch konkurrieren oder müssen wir vielleicht eher stärker noch in die Nische reingehen. Mhm. Ich hatte mal vor Jahren ein sehr amüsantes Gespräch. Das war eine Anfrage noch damals in einer alten Agentur mit einer Dame, die Babykleidung online verkauft hat. Da habe ich gesagt, ja super, optimieren wir auf Babyshirts, Babystrampler, Babybodies. Nee, nicht auf Babybodies, High-Fashion-Babybodies. Da habe ich gesagt, gut, kann man drauf optimieren. Da werden genauso viele Nutzer kommen wie aktuell, eben gar keine, weil niemand nach High-Fashion-Baby-Kleidung sucht. Ja, das heißt, man muss halt eben nicht denken und sagen, was will ich, das über was ich gefunden werde, sondern was sucht eigentlich der Nutzer? Und Google ist ganz klar eine nachfragebedienende Plattform. Das heißt, wenn wir auch ein sehr innovatives Produkt haben, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir da in den ersten Folgen drüber schon gesprochen haben. Es gab mal so ein Gaming-Variable, was man so auf seinen Fuß geschnallt hat. Und da konnte man irgendwelche Aktionen beim Online-Gaming durchführen. Klar, sucht natürlich danach niemand. Das heißt, da ist SEO eben nicht der richtige Kanal. Bedeutet, je innovativer mein Produkt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ich über SEO erfolgreich werde. Oder wir hatten letztens auch ein ganz spannendes Projekt. Das war so eine innovative Tanzmatte für Tanzlehrer für zu Hause. Und wenn man nach Tanzmatte gesucht hat, hat man meistens so lustige Keyboard-Tanzmatten gesehen. Ja. Und da sieht man halt eben auch, der Markt ist halt noch nicht so da, dass der Markt aktiv nach seinem Produkt sucht. Das heißt, man muss über andere Marketingkanäle nachdenken. Und Google funktioniert immer nur, wenn wir wissen, okay, da gibt es eine Nachfrage, Nutzer suchen danach. Und auch hier ganz klar zu verstehen, wir müssen uns an die Nutzer und Nutzerinnen orientieren oder schauen, was sie suchen. Flaschenkühlschrank versus Getränkekühlschrank. Mhm. Was ist eigentlich der richtige Begriff? Sind es zwei verschiedene Suchintentionen? Ist eine Suchintention? Anderes Beispiel, also Keywords und Content sind super facettenreich. Anderes Beispiel, was ganz spannend ist, Schraubenzieher und Schraubendreher. Mhm. Ja, sind beides Begriffe, die genutzt werden. Der eine Begriff ist eher der Fachtermini, der andere wird eher von dem Heimhandwerker genutzt. Auch ganz spannend. Oder was ich letztens auch lernen durfte, Tischler und Schreiner ist halt auch Nord- und Südgefälle. Tischler ist, glaube ich, eher im Norden, Schreiner eher im Süden. Wenn man das bei Google Trends sich mal anschaut, beide Begriffe, dann sieht man halt wirklich, dass es einfach so ein Strich durch Deutschland führt, wo eben im Norden, glaube Tischler genutzt wird, im Süden Schreiner oder umgekehrt. Auf jeden Fall die Hörer mal bei Google Trends schauen, nach bestimmten Begriffen, bestimmten Suchen. Man sieht halt sehr, sehr stark doch nochmal regionale Unterschiede, teilweise auch innerhalb von dem deutschen Zielmarkt. Und wenn wir verstehen, wie Nutzer und Nutzerinnen suchen, dann werden wir auch erfolgreich sein mit unserer Optimierung des Online-Shops.
Ja, ja. Das ist ganz spannend, dieses Thema High-Fashion-Baby-Clothes. Ein spannenderer Suchbegriff ist vielleicht Designer-Baby-Clothes, weil das ist das, womit dann hier auch alle ranken, also quasi Designer-Baby-Sachen. Das ist, glaube ich, in den letzten Jahren auch eher so ein Thema geworden und stärker verbreitet, dass da immer mehr Geld für die Kinderbekleidung von den Eltern gerne ausgegeben wird. Insofern scheint sich da auch ein bisschen das Suchverhalten geändert zu haben. Für so eine gute Produktseite, welche Tipps würdest du da geben? Also wie sieht eine gute Produktseite idealerweise aus?
Genau, ich glaube, einen Schritt nochmal zurück, bevor wir über eine Produktteilseite sprechen, müssen wir eigentlich nochmal sprechen, was ist der Unterschied zwischen einer Kategorieseite und unserer Produktteilseite. Mhm. Häufig sehen wir, dass immer sehr viel Wert auf die Produktteilseite gelegt wird, aber das ist eigentlich aus SEO-Gesichtspunkten gar nicht die Zielseite, die am meisten Potenzial mit sich bringt, weil klar, natürlich im Longtail ist eine Produktteilseite schon ganz spannend, aber wenn jetzt jemand nach Vollautomaten sucht, Kaffeevollautomaten oder nach einer Espressomaschine sucht, erwartet er immer eine Liste. Mhm. Das heißt, unsere Kategorien sind in diesem Hinblick aus SEO-Gesichtspunkten relevanter, weil sie für die Traffic-Akquisition verantwortlich sind. Produktteilseiten sind dann eher dafür geeignet, um den Nutzer wirklich zum Kauf zu animieren, zu konvertieren. Mhm. Das heißt, bleiben wir erstmal bei den Kategorieseiten. Das ist auch immer so eine Diskussion mit Unternehmen. Ja, auf der Kategorieseite liest ja niemand den Content. Warum brauchen wir den Content? Können wir nicht den Content irgendwie in hellgrau auf dunkelgrau platzieren mit einer Schriftgröße von 4 Pixeln? Ja, also so ist eigentlich häufig dann die Diskussion. Aber ich würde es einfach ganz anders denken. Also was für Möglichkeiten habe ich denn als Unternehmen, mich gegen die Konkurrenz zu behaupten, wenn jemand auf eine Kategorieseite kommt. Klar, es ist entweder der Preis oder die Produkte an sich. Aber wenn ich überlege, dass meine Kategorieseite im Grunde meinen Verkäufer, den ich offline habe, der sonst zwischen den Regalen hin und her läuft, das muss ja im Grunde diesen Verkäufer ersetzen, der Content auf der Kategorieseite. Das bedeutet, ich würde ganz klar auf der Kategorieseite immer den Aspekt eines Kaufberaters in Betracht ziehen, dass ich sage, okay, Espressomaschine, was ist wichtig bei einer Espressomaschine? Brühzeit oder Brühtemperatur, für wie viele Personen ist sie geeignet, wie viele Tassen kann ich gleichzeitig benutzen, ist ein Mahlwerk dabei?
Ja, der Mahlgrad auch, ne?
Oder
ja.
Ein Mahlgrad, ist ein Mahlgrad überhaupt dabei oder brauche ich eine extra Kaffeemühle etc. pp. Also es gibt ja super viele Fragen, die ein potenzieller Kundin hat und die müssen wir auf der Kategorieseite beantworten. Ja, also welche Kaffeemaschine passt im Grunde zu mir? Ja, bin ich ein Single-Haushalt, bin ich irgendwie ein 10 Familienhaushalt, mehr Generationenhaushalt, alle kommen zu mir Kaffee trinken am Sonntag und um Kaffee und Kuchen zu essen. Ja, das heißt, ich muss mir ganz klar bewusst sein, was will ich dem potenziellen Kunden, der Kundin mitgeben an Informationen. Und da würde ich eben sagen, ist die Kategorieseite eigentlich perfekt. Man kann den Nutzer alle möglichen Fragen beantworten. Man kann mit Grafiken arbeiten, mit Bildern arbeiten, mit einem Video arbeiten. Und man sieht auch eben, je erfolgreicher ein E-Commerce-Unternehmen ist, desto mehr Wert legen sie eigentlich auf diesen Kategorie-Content. Das ist natürlich aber trotzdem so ein Spagat zwischen starker Autorität plus SEO-Fokus. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine sehr, sehr starke Autorität bin, wie in Amazon zum Beispiel, mit denen kann ich mich gar nicht vergleichen, weil die brauchen nicht mehr die Content-Tiefe, die ich jetzt vielleicht als ein kleiner Kaffeespezialist habe und benötige. Ja, oder im Musiksegment kennt man zum Beispiel Thomann sehr gut, die halt sehr, sehr viel Wert auf so, sagen wir mal, Erlebniswelten legen. Also wenn ich jetzt nach einer Gitarre suche, finde ich halt alle Facetten von Gitarren, alle Subkategorien, die Beratung, die ich benötige. Und im Grunde, das ist das, was ich jetzt jedem E-Commerce-Unternehmer und jeder E-Commerce-Unternehmerin ans Herz lege. Denkt eure Kategorieseiten eher als Kaufberater. Die sollen animieren, das richtige Produkt zu finden. Und je relevanter und informativer der Content auf einer Kategorieseite ist, desto mehr Chancen haben wir auch gefunden zu werden oder auch mehr Chancen auf ein gutes Ranking.
Also sehr ausführlich, sehr beratend und eigentlich den Kunden auch schon leitend, ne? Weil im Endeffekt kann ich ihn dann zu den passenden Produkten führen und erhöhe damit eigentlich dann wahrscheinlich auch den Kauf oder die Kaufwahrscheinlichkeit.
Genau, also da gibt es immer kontroverse Diskussionen. Meiner Meinung nach, so ein Ansatz Richtung Content ist auf jeden Fall verkaufsfördernd. Und wenn wir dann eben darüber sprechen, jemand kommt über eine sehr generische Suchanfrage nach einer Kategorie auf unsere Kategorieseite, landet dann auf einer Produktdetailseite, dann muss man ja auch hier überlegen, okay, wie können wir den Nutzer perfekt abholen? Ja, so eine Produktdetailseite, was die Nutzer eben kennen aus klassischen E-Commerce-Systemen, Bilder, Videos, Eigenschaften zum Produkt, verwandte Produkte, passendes Zubehör, dann natürlich eine Produktbeschreibung, idealerweise eine unique Produktbeschreibung, nicht die gleiche, die jeder Händler hat. Mhm. Das ist manchmal auch ganz spannend im E-Commerce, wenn wir Marken verkaufen und wir sind nicht der eigentliche Markeninhaber, also nicht der Produzent, zum Beispiel eine D2C-Brand, haben wir häufig die Produktbeschreibung vom Händler, von der Marke für die Händler. Und dann hat natürlich ein großer Händler wie ein Saturn oder Amazon die gleichen Texte wie wir als kleiner Nischen-Kaffee-Vollautomat-Spezialist oder Kaffeespezialist. Natürlich ist es dann für uns extrem schwierig, mit einer Produktdetailseite für ein Produkt zu ranken, wenn eben Amazon und Saturn eine viel stärkere Autorität sind, was irgendwie die Markenreputation angeht, was das Backlink-Profil angeht. Das heißt, ich kann eben als kleiner Händler gegen die Großkonkurrenz bestehen, wenn ich mir für die wichtigsten Produkte die Mühe mache, nochmal eigenen Content zu produzieren. Mhm. Und da würde ich natürlich auch immer unterscheiden, ist es ein Produkt, was vielleicht nur saisonal ist, irgendwie bei Fashion, E-Commerce, manuell erstellter Content macht keinen Sinn. Da gibt es auch Möglichkeiten über Natural Language Processing, NLP-Tools im Grunde automatisierte Texte produzieren, basierend auf Eckdaten. Im Fashion-E-Commerce macht es vielleicht Sinn. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel über ein Produkt sprechen und es gibt, weiß ich nicht, die PlayStation 4 und PlayStation 5, und die würden wir zum Beispiel verkaufen, dann wissen wir, okay, das Produkt ist die nächsten 10 Jahre relevant. Das gibt es sicherlich auch bei Kaffeemaschinen. Da bin ich jetzt nicht so tief im Thema drin. Aber gehen wir davon aus, es gibt eine Kaffeemaschine, wo wir wissen, das neue Modell wird jetzt die nächsten 5, 6, 7 Jahre auf dem Markt bleiben und gefragt sein. Da macht es halt natürlich Sinn, da nochmal eine eigene Beschreibung zu erstellen. Wenn es irgendwie ein Entkalkungsgerät, also eine Entkalkungsflüssigkeit ist, dann macht es vielleicht weniger Sinn, weil da ist auch der Content gar nicht so relevant für. Das heißt, auch hier bei der Produktgestaltung macht es natürlich Sinn, nochmal zu priorisieren, meine wichtigsten Top 10, Top 20, Top 30 Produkte versus den Rest und die wichtigsten Produkte, wo wir auch sehen, es wird aktiv nach diesem Produktnamen, nach diesem Produkt gesucht. Über die Suche, da macht es natürlich Sinn, das zu optimieren.
Ja, ja, das ist vor dem Hintergrund dieser ganzen Sortimentsvielfalt ein wichtiger Tipp, ne, zu priorisieren, erstmal auf die Keywords zu gehen, die großes Suchvolumen haben, vielleicht aber auch gleichzeitig nicht so einen intensiven Wettbewerb, damit ich einfach auch schnell Erfolge erzielen kann. Und natürlich auch auf die Produkte zu gehen, die für mich vielleicht Topseller sind, besonders große Margen haben. Also, dass ich dort diese Investition, weil das darf man nicht vergessen, Content zu erstellen, guten Content zu erstellen, ist halt auch erstmal eine Investition, ne, die sich erst in gewisser Zeit auszahlen wird. Keywords, Content, glaube ich, passt erstmal. Wir haben ja auch eine gesonderte Folge dazu schon gehabt. Da können die Hörerinnen und Hörer ja auch nochmal reinhören. Das Thema, ich möchte ja mehr sein als nur ein Händler. Also ich möchte häufig eine Marke aufbauen. Was kann ich da tun?
Genau, spannende Frage. Meiner Meinung nach auch eine Frage, die nicht von jedem Online-Händler beantwortet wird oder auch nicht von jeder D2C-Brand beantwortet wird. Ich will ja im Grunde dort sein, wo ein Konsument, eine Konsumentin uns als Marke, als Brand braucht. Und das ist nicht immer produktspezifisch oder produktgetrieben. Das heißt, es kann auch gut sein, wenn wir, sagen wir mal, wir sind jetzt eine Beauty-Brand, eine Beauty-D2C-Brand und verkaufen Gesichtspflege für den Herrn, dann macht es auch vielleicht auch Sinn, auf Themen zu gehen wie irgendwie müde Gesichtshaut oder Morgenroutine oder wie bekomme ich einen besseren Schlaf etc. Ja, dass man sagt, was sind eigentlich so die Fragen, die sich potenzielle Kunden stellen, Kundinnen stellen zu unserem Produkt. Zurück zum Kaffeebeispiel, ist vielleicht nochmal offensichtlicher. Zum einen kaufe ich ein Produkt, aber zum anderen will ich verstehen, was ist der Mahlgrad und wie entscheidend ist der Mahlgrad für die Intensität des Kaffees. Ja, das bedeutet irgendwie grobe Mahlung, weniger intensiv als feine Mahlung. Was ist die ideale Temperatur? Wie reinige ich meinen Kaffee, meine Kaffeemaschine? Ja. Wie entkalke ich meine Kaffeemaschine?
Auch welches Wasser?
Genau, welches Wasser nehme ich? Auch ein genau. Spannendes also Thema.
Und welchen Einfluss hat die Wasserhärte wiederum auf den Kaffeegeschmack?
Ja. Richtig. Also ich glaube, Kaffee ist eine Kunst für sich, würde ich behaupten. Ja. Aber es sind halt auch tolle Möglichkeiten, sich dann als Marke zu positionieren, dass man sagt, hey, ich gebe zum Beispiel einen kostenlosen YouTube-Kurs mit, wie mache ich eine schöne Schaumblume, ja, so bei einem Cappuccino, wie schaffe ich das? Ja, dass man sagt, hey, es gibt irgendwie ein kleines Studio, da haben wir unsere Produkte, vielleicht ist sogar ein Showroom und dann zeigen wir eben mit einem Barista die wichtigsten 5 Kniffe für den perfekten Kaffee. Mhm. Ja, oder dann auch zum Beispiel, was passt eigentlich zu einem Espresso? Ist es dann irgendwie, ist es ein Keks oder ist es eine Schokolade oder wie kann ich eben das Erlebnis des Kaffeetrinkens für meine Gäste zu Hause noch perfektionieren? Also ich glaube, da gibt es einen großen Strauß an verschiedenen Themen und wenn wir sagen, wir wollen die Marke sein, die speziell sich auf Kaffee konzentriert, auf Kaffeemaschinen, auf Kaffeeprodukte und Kaffeebohnen, auf Zubehör, dann müssen wir halt diese Fragen beantworten. Und das können wir halt wunderbar mit so einem Content-Marketing-Ansatz. Wir sagen, wir verstehen, was Nutzer suchen. Also man kann auch wieder hier die Google-Suche als gewissen Nutzer-Proxy nutzen. Weil wenn wir wissen, jemand sucht nach, wie Kaffeemaschinen entkalken, hat er ganz klar einen Bedarf, will sich informieren und dann kann ich natürlich unten unterhalb der Beiträge auch nochmal meine Entkalkungsprodukte positionieren. Oder Kaffeemaschine warten. Ja, dass man sagt, hey, wir haben einen Wartungsservice in Berlin zum Beispiel für Büros und jemand sucht nach Büro-Kaffeemaschine warten, dann brauchen wir dafür eine Landingpage. Dann ist es vielleicht keine Berater-Ratgeberseite, sondern eher eine Service-Seite. Das bedeutet, dieser Ansatz von ich produziere Inhalte, um den Nutzer entweder vor seinem Kauf oder nach dem Kauf nochmal zu erreichen, ist super essentiell und funktioniert auch bei kleinen Shops. Also ein Beispiel, meiner Meinung nach, so das spannendste Beispiel, was ich jemals gesehen hatte, ist ein kleiner Online-Shop, nennt sich lbandi.de, verkauft Online-Schuhe, also konkurriert ganz klar mit Mirapodo, Zalando und wie sie alle heißen. Mhm. Und wenn man schaut, irgendwie Schuhe quietschen, Schuhe drücken, Schuhe waschen, Da ranken sie halt überall in den Top 3 mit ihrem Ratgeberbeitrag. Natürlich ist es halt so, dass jetzt nicht unbedingt da direkt der Abverkauf stattfindet, aber sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit, relativ günstig an die potenzielle Zielgruppe zu kommen, weil jemand, der sich um seine Schuhe kümmert und sorgt, der wird wahrscheinlich auch wieder Schuhe kaufen. Mhm. Und wenn man sich das mal anschaut, generieren sie über diese Beiträge relativ viel Traffic und bauen sich halt dadurch eben eine gewisse Markendominanz auf und können da eben im Vergleich zu einem Zalando, der natürlich irgendwie der größte, ich glaube mittlerweile sind es die größten Schuhhändler online, da können sie sich einfach behaupten und sind da besser positioniert als eben der Branchenprimus.
Ja. Ja, also da kann man die Fachkenntnis einfach als Stärke nutzen, ne? Weil die großen Shops, Saturn, Mediamarkt oder eben Zalando, die haben trotz der ganzen Power, die sie haben, dann wiederum aber nicht die Möglichkeiten, so tief reinzugehen, weil sie einfach ja auch so breit aufgestellt sein müssen und gleichzeitig ja eben dann auch mit den ganzen Großen wiederum konkurrieren, dass sie nicht, sag einfach mal, so liebevollen Content und auch so stark mehrwertigen Content rund um das Produkt kreieren können, sodass sich da als kleine Marke da durchaus sehr, sehr interessante Bereiche erschließen kann. Ja,
ja, also in der Regel ja. Also in der Regel ist es wirklich so, dass große Player nicht diesen Detailgrad schaffen, wie jetzt ein sehr spezialisierter Online-Shop zum Thema eben Kaffee-Vollautomaten oder Kaffeemaschinen. Ja. Natürlich ist es dann auch wiederum hier, dass man auch mit kleineren Nischen-Shops konkurriert. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Aber je spezieller man ist, desto unwahrscheinlicher wird es, dass dann die Großen in den Detailgrad gehen, was das ganze Thema Content-Marketing angeht, wie man selbst.
Aber das ist dann halt ein Wettbewerb auf Augenhöhe, ne, mit anderen Kleinen. So, ne, das ist dann, glaube ich, auch okay und darauf kann man sich dann einlassen. Hast du sonst noch ein paar Tipps für gutes Content-Marketing für E-Commerce-Shops?
Genau, was ich auch immer ganz spannend finde, sind so Inspirationen und Trendthemen, irgendwie Kaffeetrends 2022, 10 Tipps für den perfekten Kaffee, etc. Also das sind alles so Themen, die halt ganz spannend sein können, die natürlich auch auf den ersten Blick nicht unbedingt viel Traffic liefern, aber die halt auch perfekt zu nutzen sind für E-Mail-Marketing, für Social Media, etc. pp. Also man sollte auch, wenn man über Content und Content-Marketing nachdenkt, nicht nur den SEO-Fokus im Auge behalten, sondern auch überlegen, okay, wie kann ich eigentlich diesen Content wiederverwenden? Ja, also wie kann ich vielleicht irgendwie die 10 Tipps kann ich zum Beispiel auch als eine Slideshow machen bei Instagram zum Beispiel oder jeden Tag einen Tipp posten und so weiter. Mhm. Das heißt, man braucht natürlich andere Mittel, das sind halt eben andere Creatives, aber man kann natürlich den Content, den man aus SEO-Gesichtspunkten schreibt, wiederverwerten und umschreiben für Social-Media-Kanäle oder für einen Newsletter. Oder man kann sogar auch überlegen, das als Paketbeileger zu haben. Ja, irgendwie mit diesen 10 Tipps gelingt dein perfekter Espresso. Designt man das schön, kann es mitgeben und dann hat man halt auch nochmal ein höherwertiges Produkt im Grunde, weil man nochmal Zusatzinformationen dem Nutzer mitgibt. Mhm. Also das finde ich auch immer noch ganz spannend, dass man nicht nur irgendwie online denken sollte, sondern auch, wie kann man vielleicht dem Nutzer eine Freude machen, wenn man was ins Paket mitlegt, wo der Nutzer, die Nutzerin auch einen Mehrwert sehen und Mehrwert haben. Und ein großer Vorteil natürlich von so informationsgetriebenen Inhalten ist, dass die auch Backlinks generieren können. Ja, natürlich ist im E-Commerce sind Backlinks auch entscheidend. Da hatten wir auch schon eine Folge zu, was Off-Page-SEO eigentlich ist. Aber die Verlinkung von anderen relevanten Quellen auf meinen Online-Shop führen dazu, dass Google mich als Autorität wahrnimmt. Insbesondere wenn, sagen wir mal, Kaffee-Blogger über meinen Online-Shop berichten und sagen, hey, hier ist die perfekte Anleitung, wie entscheidend ist die Wasserqualität oder die Wasserhärte oder wie entscheidend ist der Mahlgrad. Ja. Und dann sind das natürlich Backlinks, die halt sehr, sehr relevant sind, die von der relevanten Zielgruppe kommen, die halt mir helfen, mein Ranking des ganzen Shops zu verbessern in Form von Backlinks auf meine Service- und Ratgeberinhalte.
Ja, weil auf die Produktseiten wird kaum jemand verlinken. Ne? Das Produkt gibt es halt in X-Shops im Zweifel. Da hast du dann nur Glück, wenn du besonders günstig bist, weil du eben jetzt 50% off machst. Aber das wiederum ist ja auch nicht wirtschaftlich tragbar. Insofern, um Backlinks für die eigene E-Commerce-Präsenz zu erzielen, kommen Händler nicht an guten Content vorbei, weil alles andere ist beliebig im Prinzip.
Genau, und ich kann natürlich auch diese Backlinks, die dann auf die Ratgeberseiten, auf Service-Seiten zeigen, kann ich natürlich wieder intern nutzen durch die interne Verlinkung, die ich sage, auf der Landingpage zum Thema, wie entscheidend ist die Wasserhärte für meinen Espresso oder für meinen Kaffee, kann ich natürlich dann auch eben auf Produkte, wie ich den Härtegrad bestimmen kann, verlinken oder auf eine bestimmte Kategorie, wo ich sage, hey, diese Kaffeemaschinen haben einen voll integrierten Filter und der Härtegrad wird dadurch rausgefiltert etc. pp. Ja, also man kann halt eben diese Inhalte nutzen, um auf die eigentlich relevanten E-Commerce-Seiten zu verlinken, um diese halt eben im Ranking zu stärken. Und wie du sagtest, Produkte werden weniger häufig verlinkt, wenn dann häufig in Foren, wo einfach eine Diskussion stattfindet. Mhm. Aber in der Regel wird jetzt kein, sagen wir mal, irgendwie Magazin oder ein Blogger auf einem Produkt- oder Kategorieseite verlinken oder weniger wahrscheinlich als auf einen sehr, sehr gut ausführlich recherchierten XYZ-Beitrag zum Thema Wasserhärte, Mahlgrad, Kaffeebohnen etc. pp. Ja. Was auch ganz spannend ist, nochmal um das abzuschließen, ja. Es gibt einen Online-Shop, noblego.de, und die haben zum Beispiel einen Beitrag, die teuerste Zigarre der Welt. Der hat schon immer sehr, sehr gute Rankings generiert. Da würde ich auch sagen, natürlich ist es irgendwie etwas, wo dann nicht jemand direkt kauft, weil keiner sucht die teuerste Zigarre der Welt und wenn dann diese kaufen. Aber deshalb war dann zum Beispiel auch etwas, wo dann teilweise Magazine drauf referenziert haben, weil man da eben die Preisliste hatte der teuersten, bisher teuersten Zigarren der Welt. Und das ist vielleicht einfach so ein Beitrag, der dann eben Links akquiriert, ohne dass er selbst irgendwie zum Abverkauf führt. Oder teilweise sind es auch vielleicht Themen, die nicht unbedingt zu mehr Traffic führen, sondern eher zu den Backlinks. Also man kann aus Content-Marketing-Perspektive verschiedene Ansätze fahren. Man hat Content-Marketing-Elemente, die für Traffic verantwortlich sind, Content-Marketing-Elemente, die vielleicht auch für Backlinks verantwortlich sind. Und das sollte man eben ganzheitlich betrachten und nicht nur schwarz-weiß.
Ja, sehr, sehr facettenreich. Und vielleicht ein Tipp, das hast du gerade im Nebensatz gesagt, das Thema Foren. Ne? Also wenn ich tatsächlich jetzt so ein Spezialhändler für Kaffeemaschinen bin oder auch im Beauty-Bereich Foren tatsächlich nutzen, um dort präsent zu sein, um auf nicht werblich im Sinne von, hey, bei mir gibt es die besten Kaffeemaschinen, sondern wenn User konkrete Fragen haben, dort zu antworten, dann kann ich das ja einstreuen, ne? Das im Prinzip. Oder wenn es darum geht, welche Kaffeemaschine ist besser, dann kann ich einfach meinen fachlichen Input geben und damit auch wiederum die Möglichkeit, das klingt ja gut, was der da sagt, gehe ich mal seine Webseite besuchen und kaufe dann im Zweifel die Kaffeemaschine oder was auch immer.
Genau. So ein Aufbau der Reputation in einer für sich abgeschlossenen Community macht schon total Sinn, definitiv.
Gut. Unglaublich facettenreich das Thema. Wesentlich komplexer als in Anführungsstrichen SEO für normale Seiten. Aber damit auch unglaublich viele Möglichkeiten, die ich habe und vielleicht mich dann doch eben von der Konkurrenz abzusetzen. Abschließend, weil ja da immer das Thema, okay, was kann mich unterstützen? Wir haben eine Folge schon auch zu SEO-Tools gemacht, wo jeder auch ja direkt nochmal reinhören kann. Aber aus deiner Sicht für ein gutes E-Commerce-Projekt komme ich vermutlich an einem Bezahltool nicht vorbei, oder?
Sehr unwahrscheinlich. Also wenn man es wirklich angehen möchte und seine Hausaufgaben erledigen möchte, würde ich eben nicht auf kostenlose Tools setzen. So die erste Inspiration liefern diese, aber wenn ich hingehen und sage, ich brauche eine sehr tiefe Analyse des Suchverhaltens. Wie sucht jemand, der sich mein Produkt kaufen möchte? Brauche ich im Grunde Keyword-Tools, Keyword-Tool.io, die großen Plattformen wie Sistrix, Searchmetrics, Semrush, die bieten auch Keyword-Datenbanken, wo ich eben ein Research machen kann nach den richtigen Begriffen, nach der richtigen, dadurch basierend Kategorisierung meines Shops. Also da würde ich sagen, da führt kein Weg dran vorbei, auf kostenlose Tools zu setzen. Was natürlich dann auch wiederum bei der täglichen Pflege sinnvoll sein kann, ist auch auf einen Crawler zu setzen. Ja, es gibt ganz viele Online-Crawler, Ride zum Beispiel ist relativ bekannt, aber Sistrix, Semrush haben auch eigene Crawler, die im Grunde einmal in der Woche sich meine Webseite anschauen und anschauen, okay, wo habe ich irgendwie Fehler, weil ein Titel fehlt, weil die Description fehlt, wo ist vielleicht Content weggefallen aufgrund von einem Fehler beim Einpflegen eines Produktes oder einer Kategorie. Das heißt, diese Crawler, die regelmäßig meine Webseite besuchen, können mir helfen, einen guten Überblick über die Webseitenhygiene zu behalten, aber auch nochmal natürlich zu schauen, okay, welche Inhalte performen zum Beispiel gut im Vergleich zu anderen, wo kann ich vielleicht interne Links nochmal stärker setzen. Das heißt, das ganze Thema kontinuierliche Optimierung der Webseite, des Online-Shops, ist halt auch etwas, was man gar nicht vernachlässigen sollte. Das passiert dann eben, sobald man seine Hausaufgaben erledigt hat, man versteht, wie der Konsument die Konsumentin sucht, man hat die richtige Kategorisierung, man hat die richtigen Inhalte geschaffen und man fängt langsam an, relevant zu werden, man generiert Impressions, man bekommt erste Klicks und dann macht es natürlich auch Sinn, dass auf wöchentlicher, monatlicher Weise zu monitoren und da eben sicherzustellen, dass dann nicht auf einmal durch Zufall der komplette Shop mal auf No-Index gesetzt wird. Ja, also auch schon mal gesehen, großes Unternehmen, aber mal heißt es ja, unsere Rankings brechen ein für wichtige Begriffe. Dann denken wir, oh, okay, vielleicht ein Google-Update oder vielleicht irgendwie eine Abstrafung, was auch immer. Und dann hat sich herausgestellt, dass beim Technik-Release die Startseite auf No-Index gestellt wurde und dadurch dann eben aus dem Index gepurzelt ist. Ja, und das war eigentlich so offensichtlich, dass wir da zuerst gar nicht drauf geblickt haben, weil es ist einfach so ein großer Fehler, dass der gar nicht passieren darf. Und da ist halt dann eben, das war nicht die erste Intention, nach diesem Fehler zu gucken, sondern man hat erstmal was Größeres im Augenschein genommen. Und manchmal sind die Fehler so trivial, aber entstehen immer wieder und passieren immer wieder. Und das sollte man auf jeden Fall im Griff behalten.
Ja, und da helfen die Tools. Ja, ich glaube, wir können zusammenfassen, also technische Grundlage mit dem Shop-System setzen, sauber konfigurieren, sich im Hinblick auf Content viele Gedanken machen, die Suchintention der Nutzer möglichst gut erfassen, daraufhin den Content ausrichten, zu schauen, wie kann ich eine Marke aufbauen mit Zusatzcontent, mit interessanten Content und dann, um das Ganze aber auch professionell weiter zu begleiten, ein gutes Tool einsetzen, das mir ja auch viel Arbeit im Endeffekt abnimmt und sicherstellt, dass alles reibungslos läuft und sich nicht irgendwo irgendwelche Fehler einschleichen, subsumieren und dann wiederum hintenrum das Ranking beeinflussen und beeinträchtigen.
Genau.
Super, Matthäus. Vielen Dank. Einmal die Tour durch SEO für E-Commerce. wir wünschen allen Hörern und Hörerinnen viel Erfolg beim Aufbau ihrer E-Commerce-Präsenz oder bei der Optimierung, um bessere Rankings zu erzielen. Und ja, vielen Dank, Matthäus, und bis bald.
Bis zum nächsten Mal.
Danke. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir haben eine ganze Reihe von anderen SEO-Folgen bereits im Podcast-Kanal veröffentlicht. Dort gibt es viele andere Themen. Einfach reinhören. Und genau, mit Matthäus geht es auch in ein paar Wochen mit dem nächsten Thema weiter.
Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf passionforbusiness.de.